DW Menschen und Märkte.
Die G7-Finanzminister beraten in Dresden über die wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft. Nach dem Korruptionsskandal, was muss die FIFA ändern? Transparency International macht Vorschläge. Und Industrie 4.0. Wie viel Gefahr geht von den aufstrebenden Internetkonzernen für die etablierte Industrie aus? Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Die Finanzminister der größten westlichen Wirtschaftsnationen sind heute in Dresden zusammengekommen. Dort bereiten sie das G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs Anfang Juni vor, debattieren über die Herausforderungen der Zukunft und stecken die wichtigsten Wirtschaftsthemen schon mal ab. In Dresden mit dabei sind auch die Chefs der Notenbanken und internationale Wirtschaftsexperten. So ist es nicht verwunderlich, dass man auch dort am Thema Griechenland nicht vorbeikommt. Ralf Siener berichtet.
Genügend Zeit für Interviews haben sie, die Finanzminister und Finanzgrößen, bei ihrem G7-Treffen hier auf der Dresdner Barockinsel. Und sie alle beschäftigt ein Land, dessen berühmter Finanzminister namens Yannis Varoufakis gar nicht in der sächsischen Landeshauptstadt anwesend ist. Ein Land, dessen Zahlungsprobleme nicht auf der offiziellen G7-Tagesordnung stehen. Die erste G7-Teilnehmerin, die sich hier in Dresden zum Thema Griechenland äußert, ist die Chefin des Internationalen Währungsfonds.
Guten Morgen, Madame Lagarde.
Guten Morgen.
Vor der Kamera des ARD-Morgenmagazins holt Christine Lagarde erst einmal tief Luft, als sie zu dem Stand der Reformverhandlungen mit Athen gefragt wird.
What is needed for a
Führungsstärke und der politische Wille, Reformen umzusetzen, seien jetzt von Athen verlangt, um den Weg nach vorne zu finden, betont die IWF-Chefin in Dresden. Keiner der G7-Teilnehmer kann die Behauptung der griechischen Regierung nachvollziehen, man sei einer Einigung mit den Geldgebern nahe. Im Gegenteil. Es gebe noch sehr viel Arbeit, die getan werden müsse, betont Christine Lagarde. Für einen guten Tango brauche man immer zwei, so die IWF-Chefin in Dresden. Ungeduldig äußert sich auch Frankreichs Finanzminister Sapin. Diskutiert worden sei lange genug. Jetzt müsse man endlich etwas zu Papier bringen. Ein Reformvertrag mit Griechenland müsse her. Auch US-Finanzminister Jack Lew drängt seine europäischen Amtskollegen und die Tsipras-Regierung, denn niemand kenne die möglichen weltweiten Kollateralschäden einer griechischen Insolvenz und eines Herausfallens des wichtigen europäischen NATO-Partners aus dem Euro, lautet die Standardwarnung von Obamas Finanzminister, der in Dresden auf seinen Amtsvorgänger Larry Summers traf, denn G7-Gastgeber Wolfgang Schäuble hatte 6 Wirtschaftswissenschaftler aus aller Welt zu einem Gedankenaustausch ins Dresdner Residenzschloss eingeladen.
Da haben wir auch wirklich eine spannende, sehr intensive Diskussion geführt.
Und zwar über die Frage, wie in den Zeiten der staatlichen Rekordverschuldung die Politik mit ihren begrenzten Mitteln überhaupt noch Wachstumsimpulse setzen kann. 4 Stunden lang dauerte die akademische Diskussion zwischen den Finanzpolitikern und den Finanzwissenschaftlern. Und keiner seiner G7-Amtskollegen habe diese Veranstaltung geschwänzt, zeigte sich ihr Initiator Wolfgang Schäuble stolz.
Sie haben auch alle die ganzen 4 Stunden mit großer Intensität teilgenommen.
Beteiligung? Sehr gut, so Wolfgang Schäubles Kopfnoten für seine Kollegen. Dermaßen theoretisch aufgerüstet und inspiriert sieht der Bundesfinanzminister den weiteren G7-Diskussionen in Dresden mit Freude entgegen.
Eine gute Grundlage für das, was wir die restlichen 1,5 Tage hier machen.
Nur wie Griechenland zu Reformen ermutigt und vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrt werden kann, das weiß in Dresden niemand. Nicht die G7-Finanzminister, nicht die internationalen Griechenland-Kreditgeber und auch nicht die von Schäuble eingeladenen Wirtschaftsforscher.
Und wir bleiben beim Thema Griechenland. Eigentlich könnte Griechenland seine Schulden auf lange Sicht erstmal zurückzahlen. Nämlich dann, wenn alle Griechen ihre Steuerschulden an den griechischen Staat überweisen würden. Da das aber nicht einfach so geschieht, hat die Regierung ein extra Antikorruptionsministerium gegründet. Das soll Steuerhinterziehung und Korruption bekämpfen. Doch um das wirklich effektiv zu machen, fehlt das Personal. Thomas Bormann über den ungehobenen griechischen Schatz und den Kampf gegen Windmühlen.
Millionen Griechen haben Schulden beim Finanzamt. Insgesamt sind in Griechenland 76 Milliarden Euro an Steuern noch nicht bezahlt. 76 Milliarden Euro, damit könnte Griechenland durchstarten und wäre auf Jahre hinaus unabhängig von neuen Hilfskrediten oder Sparprogrammen. Aber der griechische Staat kommt an diesen Schatz nicht heran. Viele, die dem Staat Steuern schulden, sind inzwischen pleite, andere sind untergetaucht. Panayotis Nikoloudis hat das neu geschaffene Amt des Antikorruptionsministers in der griechischen Regierung inne. Er will wenigstens einen Teil der Steuerschulden eintreiben.
Ich kann Ihnen sagen, dass wir 3.500 offensichtliche Fälle von Steuerhinterziehung haben. Dabei handelt es sich um Vermögenswerte von insgesamt 7 Milliarden Euro. Etwa 40% davon stehen dem Staat als Steuereinnahmen zu. Das sind gut 2,5 Milliarden Euro.
Aber auch an diese 2,5 Milliarden Euro kommt der Minister nicht heran. Es ist zum Verzweifeln, meint Konstantinos Bakouris. Er bekämpft schon seit Jahren die Korruption in Griechenland. Bakouris ist Chef des Athener Büros von Transparency International und er meint über den Minister:
Even Mr. Nikoloudis himself is frustrated because he says I have all these cases, thousands. And my tax collection people are very slow.
Sogar Herr Nikoloudis ist frustriert, weil er sagt, ich habe hier tausende Fälle, aber meine Steuerfahnder sind sehr langsam, nicht gut ausgebildet. Wahrscheinlich sind einige selbst korrupt. Deshalb fürchte ich, das Eintreiben von Steuerschulden wird nur sehr langsam anlaufen. Der Antikorruptionsminister muss jetzt dringend seine Leute schulen. Er muss neue Steuerfahnder einstellen. Das muss jetzt angepackt werden.
Es wird also noch dauern, ehe der Antikorruptionsminister die ersten Steuersünder auch tatsächlich zur Kasse bitten kann. Dann aber wird er ernst machen mit dem Kampf gegen Korruption. Da vertraut Konstantinos Bakouris von Transparency International auf die Politiker der griechischen Linkspartei Syriza.
Politically, I'm not so happy.
Politisch bin ich damit nicht so glücklich, aber wenigstens sind die Leute aus der neuen Regierung nicht mit den mächtigen Familien Griechenlands verstrickt. Die sind unabhängig, die müssen auf niemanden Rücksicht nehmen. Die sind völlig neu, haben nichts mit Vetternwirtschaft zu tun. Da gibt es keine Verwicklungen zwischen Wirtschaftsführern und der Regierung. Deshalb sind die Chancen sehr groß, dass die diese Vetternwirtschaft einschränken oder ganz ausmerzen können.
Noch aber, so sagt Konstantinos Bakouris, kommt der Kampf gegen Korruption in Griechenland nicht in Gang. Denn noch sind alle griechischen Minister voll und ganz mit den Verhandlungen um neue Hilfskredite beschäftigt.
Wenn die es schaffen, eine Einigung mit den europäischen Partnern herbeizuführen über diese ganze Schuldenpolitik, dann sind die Chancen groß, dass sie die Korruption besser bekämpfen als frühere Regierungen.
Die Frage ist nur, ob die neue griechische Regierung lange genug an der Macht sein wird, um diese Mammutaufgabe tatsächlich anzupacken. Denn wenn es die Regierung nicht schafft, sich mit den Kreditgebern zu einigen, dann steuert Griechenland in die Pleite. Dann wäre auch die Syriza-Regierung am Ende, noch bevor sie richtig mit der Arbeit begonnen hat.
Thomas Bormann berichtete. Korruption, das ist auch das zentrale Thema beim FIFA-Skandal. Mehreren FIFA-Funktionären wird vorgeworfen, jahrelang in kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen zu sein. FIFA-Präsident Sepp Blatter ist nicht darunter. Dennoch häufen sich die Stimmen, dass Blatter nicht mehr geeignet sei für den Posten des Präsidenten. Morgen soll seine Wiederwahl über die Bühne gehen. Und geht es nach einer Studie von Transparency International, dann wollen 4 von 5 Fans, dass Blatter nicht mehr an der Spitze stehen soll. Martina Butler hat bei den Studienautoren nach Lösungen für das Korruptionsdilemma der FIFA gefragt.
Es ist ein Erdbeben, selbst in den eher Football, Baseball und Basketball verrückten USA. Überrascht ist Gareth Sweeney von Transparency International aber nicht über die Ermittlungen und Vorwürfe gegen die FIFA.
Aus unserer Sicht ist die FIFA ein Beispiel für schlechte Führung und Verwaltung.
Gerade am Dienstag noch hat Transparency International eine Umfrage unter Fußballfans in 30 Ländern veröffentlicht. Das Ergebnis: fast 70% sagten, sie hätten kein Vertrauen in die FIFA. Und das aus gutem Grund, findet der Chefredakteur des Berichts Gareth Sweeney.
Die Struktur der FIFA hat sich überlebt. Die Organisation hat nicht mit dem Wachstum des Sports Schritt gehalten und sich verändert. Die Organisation ist nicht transparent in den Finanzen und in den Entscheidungen etc. etc.
Bei der Umfrage von Transparency International haben sich 4 von 5 Fans dafür ausgesprochen, dass Sepp Blatter nicht weiter an der Spitze stehen soll. Nach der Anklage der US-Justizbehörden für Sweeney eine Forderung, der er sich anschließt.
Aus unserer Sicht ist die einzige Chance für eine Reform der FIFA ein Wechsel in der Führung.
Die Wahl des FIFA-Chefs muss verschoben werden, fordert Transparency International. Sepp Blatter sollte zurücktreten, meinen sie. Schließlich fallen die meisten Anklagepunkte in seine Amtszeit. Transparency International fordert freie, faire Wahlen für den Chefposten und finanzielle Transparenz des gesamten Weltverbandes und eine unabhängige Aufsicht.
Jetzt ist die FIFA nur selbst verwaltet. Wir hätten gern unabhängige Beobachter, die bei Fehlverhalten ermitteln und Offizielle zur Verantwortung ziehen können. Das ist im Moment nicht der Fall.
Jemand, der dem Fußball-Weltverband auf die Finger schaut. Auch die Fans sollten sich zu Wort melden, meint Sweeney. In der Pflicht sieht er aber vor allem jetzt auch die Sponsoren.
Wir hören hoffentlich in den nächsten Tagen die Positionen der wichtigsten Sponsoren wie Adidas, Coca-Cola und Visa. Durch ihr finanzielles Gewicht hat auch ihre Stimme Bedeutung. Wenn sie eine Reform fordern, würde das Einfluss haben.
Transparency International hofft, dass ihre Forderung nach einer Rundumerneuerung der FIFA durch die Anklage der US-Justizbehörden nun in Bewegung kommt.
Aus Washington berichtete Martina Butler. Und wir bleiben in den USA. In San Francisco trifft sich ab heute wieder die Internetbranche zur Google-Entwicklerkonferenz. Jedes Jahr ruft Google die klugen Internetköpfe zusammen, um über die Trends der Branche zu beraten. Ein aktuell wichtiges Thema auf der Agenda ist die Industrie 4.0. Denn Google und andere Internetdienstleister kommen verstärkt mit neuen digitalen Geschäftsmodellen auf den Markt. Sie schaffen neue Arbeitsplätze und machen so auch der alten Industrie Konkurrenz. Wir wollen deshalb schauen, inwiefern diese alte Industrie auf die neuen Entwicklungen reagiert. Konrad Busen.
So klingt sie, die Industrie 4.0. Hier in der Produktionshalle der Firma Limtronic in Limburg. Werkzeuge, Leiterplatten, ganze Schaltschränke für Industrieunternehmen, hier werden sie von Maschinen zusammengebaut. Das Prinzip der Industrie 4.0, also der vernetzten Produktion, ist bei Limtronic schon stark umgesetzt. Was das konkret heißt, erklärt Geschäftsführer Gerd Ohl.
Ganz einfach gesprochen, ich habe Maschine A, Maschine B. Maschine A produziert, Maschine B prüft mir das Produkt, was ich dort baue. Und diese Prüfergebnisse werden erfasst und sagen dann im Idealfall der Maschine A, du musst diese Parameter dann halt verändern, meinetwegen eine Temperatur etwas nach unten regeln, dann habe ich hinten wieder ein tolles Produkt.
Für die Leute an der Börse bedeutet Industrie 4.0, dass sich Bewertungsmaßstäbe für Unternehmen verschieben. Das, was früher galt, muss heute nicht mehr unbedingt gelten. Selbst DAX-Unternehmen, früher meistens erste Wahl bei der Aktienanlage, drohen ins Hintertreffen zu geraten, meint der selbstständige Finanzanalyst Antonio Somese.
Also die alten Industrien müssen halt gucken, dass sie den Anschluss nicht verpassen. Wenn man das Gefühl hat, die sind technologisch hinten dran oder verschlafen mal den Zug, dann wird wahrscheinlich die Bewertung runtergehen. Wir sehen ja auch, dass die höchst bewerteten Unternehmen der Welt Technikunternehmen sind und nicht mehr die alte Industrie. Das hat also teilweise sogar schon stattgefunden.
Welche von den alten Branchen sieht der Finanzfachmann besonders gefährdet?
Ja, an der Börse hat natürlich hauptsächlich die Finanzindustrie zu kämpfen. Vielleicht war die Vorankündigung, dass die Deutsche Bank 250 Filialen schließt, nicht nur begründet Umstrukturierung, sondern dieser technische Wandel. Sie können ja heute sagen, warum brauche ich noch einen Kredit bei einer Bank? Ich kann das über eine Internetplattform machen.
Die Autobranche steht auch unter Beobachtung. Spätestens seitdem Google an seinem selbstfahrenden Auto bastelt, fragen sich viele an der Börse, ob die klassischen Autokonzerne auch morgen noch vorne mitfahren werden. Ein Trend in der Autobranche sind deshalb Kooperationen. Daimler hat zum Beispiel gerade ein Joint Venture mit der Hightech-Firma Qualcomm angekündigt. Aber wer von den Geschäftspartnern profitiert, wie stark bei einer Zusammenarbeit, das ist nicht leicht abzuschätzen. Außerdem meint Antonio Somese,
sie verlieren im Prinzip bei der Partnerschaft immer auch die Kontrolle. Ich glaube, unsere Großkonzerne, die tolle exportorientierte Unternehmen, sind Rückgrat unserer Wirtschaft. Die sollten versuchen, mehr über Eigenentwicklung, weil ruckzuck können die Pläne ja auch mal woanders landen.
Also bei allen hochfliegenden Hightech-Träumen dank der Industrie 4.0, die ständige Veränderung ist eine Herausforderung für Unternehmen und für Börsenleute.
Konrad Busen berichtete. Damit endet der Wirtschaftspodcast für heute. Die Technik hatte Jürgen Kuhn. Mein Name ist Nicolas Martin. Morgen sind wir hier wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.